Was war dein erstes Handy?
Nokia. Und nein, es war noch, vorher war noch dieses Siemens-Handy, was es auch gab. Es gab mal so ein Siemens-Smartphone praktisch, ein ganz frühes.
Welche App nutzt du am meisten?
Runkeeper im Moment und die Fitness-App, aber dann noch ganz traditionell WhatsApp und E-Mail.
Okay.
Tut mir leid.
Ach nö, ach Gott. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Hellsehen.
Ja, das ist nicht schlecht. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Denkerin?
Das ist schwierig zu sagen, jedenfalls nicht Elon Musk.
Streiten sich die Geister. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Daran, dass es so ist wie Thea auf der Straße, also eine Commodity und im Grunde man das schon gar nicht mehr verwenden kann. Außerdem ist es ersetzt worden durch künstliche Intelligenz. Alles, was früher Digitalisierung war, ist jetzt Intelligenz.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und der Mann, der sagt, Elon Musk ist auf jeden Fall nicht der Wichtigste, ist Bernhard Fischer-Appel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frauke, hallo Andreas.
Hallo.
Sehr gerne. Ich stell dich immer im Schnelldurchgang vor. Du hast VWL studiert in London und bist aber eigentlich schon recht früh dann eingestiegen ins Business. Mit 20 hast du deine Agentur gegründet, die da heißt, Überraschung, Fischer-Appelt, hat man vielleicht schon mal gehört, und hast jetzt 2018 dann nochmal angefangen, in Harvard nochmal so ein Forschungsprojekt zu machen. Kannst ja gleich nochmal erzählen, was dann bis 22 ging. Also immer weiter lernen, ne? Man lernt ja nie aus.
Ja, und Unternehmer natürlich, Sachbuchautor und ja, und halt wie gesagt, Agentur. Inhaber, Chef, wie auch immer, zusammen mit deinem Bruder. Wie seid ihr darauf gekommen mit 20 Jahren? Das war ja schon, ist ja schon ein bisschen her. Jetzt muss ich gerade nochmal rechnen. Wie war das? Irgendwas in den 80ern,
ne? Nicht über die Zahlen nach, das ist furchtbar lange her. Aber wir waren damals auf dem Höhepunkt von zwei technischen Veränderungen. Das eine war die Umweltbewegung, die anfing, die Welt zu retten. Und es war 5:12 und es ging um Waldsterben. Und die grüne Bewegung war da und wir waren alle umweltbewegt. Und wir haben gedacht, das kann man so nicht machen. Man muss das irgendwie mit so einer positiven Komponente versehen, die mehr Einfluss hat, mit einem Affekt, der im Verhalten sich auswirkt, also mit irgendwas Emotionalem, und haben deswegen das anders gemacht als die anderen, immer auf grauem Papier und so. Und das andere war der technische Wandel vom Apple Mac, der nämlich im Grunde Setzereien überflüssig gemacht hat, Desktop Publishing. Und wir waren in diesem Wandel den anderen 5 bis 7 Jahre voraus und haben als Studis irgendwie einfach uns Computer gekauft, damit gestaltet, gesetzt und publiziert. Und das war für uns ein Game Changer. Wir sind also auf dieser Innovation geritten. Ja, und so geht das heute noch. Es kommen ja immer solche Revolutionen an, technischer Art. Und wenn man die so ein bisschen reitet, dann kann man immer sich weiterentwickeln. Inzwischen sind wir nicht immer mehr ganz vorne dabei, will man auch gar nicht. Also so früh, ganz früh am Wandel sein, sondern eher dann, wenn er schon in Mainstream übergeht. Also das rechtzeitig zu erkennen, was gerade Großes, Technisches passiert, ist wichtig.
Mhm. Aber erklär nochmal, was war dann so für euch, man sieht ja meistens irgendwie ein Problem oder eine Möglichkeit oder so. Was habt ihr als eure Aufgabe gesehen oder als euren USP oder als, ja, weiß ich nicht, als Idee für ein Geschäft? Gucken, wenn man es mal ganz einfach für Leute erzählt, die noch nie von Fischer-Appelt gehört haben.
Das ist eigentlich die Idee der integrierten Kommunikation, also mehrkanalig zu kommunizieren, so vielfältig sichtbar zu sein und vielfältig zu kommunizieren und das so dramaturgisch zu machen, dass es den Leuten Freude macht und sie immer was Neues kriegen und nicht nur werblich zugeballert werden, sondern dass man auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs ist. Heute auf Social Media, auf werblichen Kanälen, dass das irgendwie Menschen selbst transportieren können, authentisch, und das so zu orchestrieren. Das ist die Idee. Das war auch damals schon die Idee. Wir sind damals in Schulen gegangen mit dem Umweltthema und wir haben damals, gab es ja, das war sozusagen noch in der Frühphase des Internets. Da konnte man so noch nicht kommunizieren, aber dass man gleichzeitig erlebbare Sachen macht, die wirklich physisch erlebbar sind und Leute informiert und begeistert auf unterschiedlichen Kanälen. Das ist die Idee, dieses zu orchestrieren und Emotionen auch zu prägen und das irgendwie so positiv zu machen.
Wenn du sagst, ihr habt damals schon mit Umwelt viel gemacht, kommunikativ auch. Das war ja noch die Zeit, wo an Umwelt nur wenige gedacht haben. Die Grünen kamen so langsam in Schwung, aber hat auch noch ewig gedauert. Und wenn du jetzt betrachtest mal, was in den Jahrzehnten jetzt passiert ist, auf und ab. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ich denke, haben wir irgendwas gelernt in den 40 Jahren? Oder was? Wie siehst du das?
Ja, haben wir schon. Also es ist so zu einer Massenbewegung geworden und im Grunde ist es ja im Alltag aller Menschen drin, der Wunsch, nachhaltig zu leben. Und das ist auch, gibt auch einen großen gesellschaftlichen Konsens dazu. Aber nach dieser Bundestagswahl, wo die Grünen jetzt an die Regierung gekommen sind, hat sich auch verschluckt. Das wissen wir ja alle, dass man sich jetzt plötzlich fragt, sind denn Wärmepumpen nicht böse und überflüssig oder so? Werden wir zu ihnen gezwungen? Und so, also ich bin jetzt auch nicht politisch so farbig, aber das ist immer, geht immer so hin und her, so wie wir uns auch plötzlich erschrocken haben an Elektromobilität und gerade an technischen Innovationen sich auch mal zu erschrecken. Das gehört ja dazu, aber da muss man eben dagegen arbeiten. Auch in der Anfangsphase des Internets haben die Leute gesagt, das geht wieder vorbei. Und die Wärmepumpe geht halt auch wieder vorbei und die Elektromobilität geht auch wieder vorbei. Aber das ist halt nicht so. Und das geht mal ein bisschen auf und ab. Aber es gibt auch längerfristige Entwicklungen in dem Geschäft. Und wenn man die vernünftig betrachtet, dann kann man auch ein bisschen mit Vernunft auf die Emotionen gucken.
Das Internet geht wieder vorbei. Sehr schön. Woher wusstet ihr denn, dass das jetzt aber was ist, wo man anpacken muss oder vielleicht was man erklären muss oder interessant machen muss? Da hat man ja schon technologisches Gespür dann vielleicht. Also ist das was dich schon immer irgendwie fasziniert hat oder dich und deinen Bruder?
Ja, also es gehört dazu eine gewisse Leidenschaft für Technik. Das finde ich super, dass man irgendwie da sich anzünden lässt von so Entwicklungen. Also wie mich begeistert das total, wenn neue Sachen kommen. Und jetzt zum Beispiel gerade Quantencomputer. Ich habe mir da gerade einen angeschaut, der in Betrieb genommen worden ist. Und dann habe ich mit demjenigen gesprochen, der den produziert hatte, wie der mit Lasern dann die Atome da sortiert und runterkühlt und die dann behandelt, sodass die rechnen können. Ich verstehe das auf der physischen Ebene gar nicht richtig, aber ich bin total begeistert davon, von diesen Menschen, von dem Nerdismus, den es braucht, um sowas zu entwickeln, von der Kraft, die das hat. Also mich begeistern neue Technologien. Gleichzeitig ist es auch wichtig, total kritisch das zu sehen und irgendwie, aber nicht so grundsatzkritisch, sondern irgendwie so ein bisschen das zu hinterfragen, um zu gucken, was geht. Ne? Das ist, finde ich, auch total interessant.
Da sind wir doch beim richtigen Thema. Elon Musk, da scheinen sich ja wirklich die Geister. Würdest du den gerne mal als Kunden haben, und mit der Freiheit, ihn kommunikativ dahin zu bringen, was du dir vorstellen könntest? Er hat ja eigentlich gute Sachen gemacht, von Tesla, SpaceX, sind alles Zukünfte, sind Science Fiction dabei und wirklich wahrmachen Sachen, die man nicht glauben kann. Aber dann trifft es irgendwie ab. Was würdest du da anders machen? Kommunikativ meine ich jetzt nicht.
Der ist ein totales Genie in meinem Feld, in der PR, in Kommunikation, ist er ein absoluter Künstler, weil der unglaublich gut schafft, sich für Zukünftigkeit hinzustellen. Jetzt hat er sich gerade mal ein bisschen verpuzzelt. Das war neu für ihn mit der Übernahme von diesem X und Twitter und auch mit der vielleicht politischen Farbigkeit. Mal gucken, ob er sich da nicht ein bisschen verzockt hat. Aber in Amerika guckt man ja irgendwie unterschiedlich auf den. Vielleicht finden ihn die wenigsten so richtig super sympathisch. Also Mark Zuckerberg ist jetzt auch nicht der Ultrasympath, sagen wir mal so. Und insofern, das würde ich mal sagen, das kann man mal beiseite lassen. Und wenn man ihn als Technologen interpretiert, dann finde ich faszinierend, wie er einerseits diese ganzen Geschichten aufgreift, die es alle schon lange gibt. Die Geschichte der Raumfahrt ist eine ganz uralte Zukunftsmetapher. Seit Jules Verne, da gibt es ganz viele Bücher dazu. Und auch Werner von Braun hat sich inspirieren lassen durch solche Zukunftsbücher. Seine Raketen, seine Antriebe, die hatten alle die gleichen Namen wie in diesen Büchern. Und der war sozusagen fiktional inspiriert. Und das ist bei Elon Musk auch so. Der ist total fiktional inspiriert. Und dann hat er aber die Fähigkeit, das so irgendwie so ein Ingenieursdenke umzusetzen. Also man sagt, er hat die Fähigkeit, die Antriebe und die Batterietechnologie von so einem Tesla so weit zu verstehen, dass er quasi so ein paar Ingenieure mittreiben, vor sich treiben oder hinter sich hat, dass er die Community irgendwie verbessert und zwar auf eine ziemlich geniale Art und Weise. Und diese Technik-Nerds sind auch mit einem Einblick, mit so einer Kompetenz und das zu führen und die Brücke hinzukriegen zu diesen fiktionalen, großen, zu diesen Ideellen sozusagen. Das ist ziemlich cool. Und da kommen noch viele Sachen, auch von Elon Musk, die uns sehr verändern werden. Also die einfachste zum Beispiel ist, dass wir ein Telefonnetz haben, was über das Weltall versorgt wird und unsere Handys. demnächst mit diesem Satellitennetz funken können. Das heißt, da gibt es irgendwelche globalen Telekoms, die dann entstehen. Und dann wird dieser Wettbewerb ganz neu ausgemischt. Und das ist halt total interessant zu gucken, wie jemand die Vision dafür hat und das so treibt.
Ich versuche jetzt gerade diese Antwort zusammenzubringen mit deiner Antwort, dass er nicht der Wichtigste ist. Hilf mir.
Ja, er ist nicht der Wichtigste, weil er auch viele Ideen hat, die irgendwie nicht, die aus meiner Sicht so nicht funktionieren werden. Das ganze Editieren des Gehirns oder das, was das Valley immer so hat, dass sie ganz gerne am ewigen Leben arbeiten und dass da so viel Prosa ist. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin schon für den fiktionalen Anteil, aber ich bin auch irgendwie, finde das auch meine, also wenn Menschen sozusagen verlieren den Punkt, wo sie selbst so Protagonisten sind oder wenn sie dann so zum Propheten werden, dann denke ich mir, okay, nicht mit mir. Also das finde ich einfach nicht so cool da dran, wenn es ins Prophetische abdriftet, sondern es muss dann immer noch lustig bleiben und selbstironisch auch ein bisschen. Und ja, der ist schon sehr einflussreich, aber irgendwie hat er jetzt auch bestimmte Fragen nicht überwinden können. Die Frage des sozialen Netzwerkes, die Frage gesellschaftlicher Verantwortung, die Frage, wie wir als Community organisiert sind, da hat er irgendwie, finde ich, ja, ein bisschen versagt. So. Und ist ja nicht schlimm, also der muss ja nicht perfekt sein. Aber deswegen sage ich, an der Stelle hat es jetzt für mich nicht so viel beigetragen. Da hat mich Kamala Harris mehr beeindruckt jetzt in den letzten Wochen, überraschenderweise.
Du hast ja auch einige Bücher geschrieben, Anleitung auch für Menschen oder Unternehmer auch, ihre, sag ich mal, Produkte oder Visionen dazu bringen, kommunikativ auch. Bei dir spielen zwei Begriffe, oder die werden häufiger genannt. Der eine zumindest, Storytelling, ist immer ein großer Begriff. Bei dir auch noch das Narrativ und die Unterschiede. Vielleicht klär mal kurz mal vorneweg. Viele benutzen diesen Begriff und vielleicht wissen unter Umständen nicht alle damit immer wirklich was anzufangen. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, Narrativ in dem Zusammenhang mit Technologie und Storytelling auf der anderen Seite. Wo ist da der Unterschied?
Ein gutes und bedeutsames Technik-Narrativ ist das der Übergangstechnologie. Also das ist entstanden, weil ein baden-württembergischer Ministerpräsident mal eine Rede zu Kernenergie gehalten hat und er hat die Kernenergie politisch gesehen als Übergangstechnologie geframed. Und wir als Experten sagen, so ein Framing ist erstmal ein Versuch der Deutung. Ja? Übergangstechnologie ist ja ein Deutungsversuch. Ja? Damit versucht man, die Kernenergie selber so ein bisschen schwächer, also sagt er, okay, ist nicht perfekt, wir wissen noch kein Endlager, aber es ist auch nur für den Übergang gedacht. Ja, andererseits auch macht es, ermutigt es, zu sagen, es ist immerhin eine Übergangstechnologie, ist auch besser, als sozusagen bei der Kohleverbrennung zu bleiben jetzt. Also der Versuch, Deutung in ein Wort, in einen Satz zu bringen, das ist ein Narrativ. Und wenn der Satz ein Muster wird, dann wird das erst richtig zum Narrativ. Also dann wird aus einem guten Argument ein Narrativ. Wenn das jetzt viele verwenden, wenn man plötzlich in anderen Zeiten auf andere Technologien bezogen auch so einen Begriff benutzt, dann wird das zum Narrativ. Das bedeutet dann, die Menschen wissen schon, was gemeint ist. Und wir alle, man muss eigentlich nur das sagen und alle wissen schon, was gemeint ist. Der amerikanische Traum, aber wir wissen alle schon, was gemeint ist. Ja, und er ersetzt sozusagen die tiefere Erforschung von Sinn, dadurch, dass es so eine Art Sinnmuster ist. Und wenn es in dem Muster noch ganz viele Geschichten gibt, natürlich gibt es im amerikanischen Traum ganz viele Geschichten. Jeder, der Trump ist so eine uns nicht sympathische Geschichte von so Billionaires Wealth, und der Obama ist der amerikanische Traum als Bildungskarriere, der Mann aus dem Nichts kam, dann studiert hat und Präsident geworden ist als erster Schwarzer. So, das sind immer unterschiedliche Träume, aber wir wissen, was ein amerikanischer Traum ist. Ne? Aus dem Nichts in den Supererfolg. Und deswegen, so funktioniert Narrativ als Muster.
Manchmal führt uns Narrative vielleicht auch in die falsche Richtung. Ich zähle darunter also den Begriff der Technologieoffenheit. Siehst du das vielleicht ähnlich? Also das ist ja auch so, und das wird immer wieder verwendet, meist aus denselben Richtungen, aber es hört nicht auf. Eigentlich ein guter Begriff, ein positiver Begriff, der jetzt in eine Richtung, finde ich, drängt, der nicht so stimmig ist.
Ja, der ist jetzt gerade sehr stark politisch, dieses Narrativ der Technologieoffenheit versucht zu verhindern. Und zwar ganz gezielt, dass beispielsweise Elektromobilität zu einem politischen Kurs weiterhin gemacht wird, sondern sagt, jetzt hört mal auf damit, mit diesem Dogma der Elektromobilität. Wir wollen offen bleiben und damit auch für diese Renewable Fuels und so weiter. Und am besten lässt man den Autoherstellern doch, was sie selbst auswählen. Das vernachlässigt aber, dass es natürlich letztlich eine offene Strategie, einigermaßen offene Strategie ist, was Autohersteller machen. Also Toyota entwickelt neue Dieselmotoren. Es sind ja alles Weltkonzerne, es sind jetzt keine Autohersteller, die nur in Deutschland und Europa verkaufen. Und die Autohersteller müssen sich im Rahmen solcher politischen Vorgaben irgendwie auch sich outen. Es gibt jetzt viele Hersteller, die wollen gar nicht zurück die Wende zum Verbrenner, ja, sondern die wollen, sie sagen ja selber, okay, jetzt lass uns mal die eine Sache durchziehen. Deswegen ist Technologieoffenheit als Narrativ eine Sache, die man auch kritisch diskutieren muss. So ist es mit allen Narrativen, das muss man ein bisschen hinterfragen. Und sagen, naja, also vielleicht klingt das gut, aber vielleicht sind wir trotzdem nicht der Meinung, dass das richtig ist.
Dein Buch heißt, oder eins deiner Bücher, Zukunftslärm. Und ich finde diesen Begriff, finde ich erstmal gut, weil da viel irgendwie, ja, da habe ich viele irgendwie Gedanken zu spontan, vor allem Buzzwords, ne? Also ich finde, Digitalisierung war immer das Buzzword, ist es immer noch, aber ich finde, künstliche Intelligenz ist inzwischen auch schon ein Buzzword. Also jeder schreibt überall irgendwie KI drauf, ob es jetzt schon KI ist oder nicht. Ist das gut, um es in die Köpfe zu bringen, oder ist das einfach tierisch ermüdend für die Menschen? Also ich würde eher zu Letzterem tendieren, aber ich bin offen für Gegenargumente.
Ja, du hast recht, das ist ein totaler Magnetismus, dass wenn künstliche Intelligenz plötzlich so überraschend, wie das gekommen ist, das meint ja diese generative, im Grunde das generative Umgehen mit Sprache, automatisierte Umgehen mit Sprache, das war ja plötzlich eine Riesenüberraschung, dass das jetzt so verfügbar ist und so. Und dann wird das so zum Hype. Und dann, wie du es richtig sagst, Frauke, das ist dann so ein Buzzword, das wird überall draufgeklebt, völlig besinnungslos. Dann gibt's gar nichts mehr, was ohne künstliche Intelligenz auskommt. Also ohne das Wort. Und das nervt dann auch irgendwie und das verschleiert auch die tatsächliche Relevanz. Und ich glaube, man muss sich so ein gesundes Verhältnis zu solchen Entwicklungen gestalten, dass man an gewissen Punkten einfach irgendwie hinter die Kulissen kommt und das auch kritisch sieht. Die spannende Frage ist doch bei künstlicher Intelligenz, was kann das nicht? Die Frage ist nicht, dass wir jetzt gerade was haben, was unsere Zukunft bestimmt und jetzt, wo wir sind in der Mitte einer gigantischen Revolution, die irgendwie jetzt schon alles kann. Das ist doch eigentlich auch eine Technik, die zwar total beeindruckend ist und einen wahnsinnigen Sprung macht, aber spannend ist natürlich zu gucken, was kann sie nicht, weil dann kann man damit besser umgehen und auch vielleicht auch gucken, welche Technik als nächstes kommt und was man damit macht und was man damit auch nicht macht.
Zukunftslärm, ich hatte mir noch den Begriff Zukunftsmüde, also das nicht nur das, was wir eben gesagt haben, sondern auch, wir können es oder vielleicht viele Menschen einfach nicht mehr hören, dieses, was uns da versprochen wird. Das Internet sollte uns ja auch ganz viel bringen. Einsparungen und dies und das hat es eben nicht. Also soweit ich weiß, ist die Produktivität in westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten nicht angestiegen, in dem Sinne, wie es erhofft wurde. Ja, dass die ganzen Technologien uns eben nicht das bringen, wie erwartet, nehmen wir nur Social Media, das ganze Chaos, Bubbles und was nicht alles. Das iPhone, das erste war super easy, das war selbsterklärend. Inzwischen ist das Betriebssystem so komplex, dass man viele Funktionen gar nicht mehr versteht oder nicht mehr, ach, wie ging das denn? Also es wird nicht einfacher und dann könnte man auch müde werden drüber.
Ja, und es gibt auch so unterschiedliche Generationen, weil die, man ertappt sich immer selber dabei, wie die, weiß ich nicht, die viel Jüngeren, wie die total App-native sind und einfach ganz viele Einstellungen mit Apps was lösen, weil es einfacher von der Hand geht. Und deswegen gibt es da so Entwicklungen, die einen auch beunruhigen, so, weil man nicht bei jeder Veränderung ganz so viel Gas geben kann, wie man das vielleicht müsste, um damit mitzukommen. Und deswegen hat man ja auch manchmal das Gefühl, oh, wird da so ein bisschen abgehängt oder was soll das denn jetzt oder so. Leute halten an Bargeld fest, ja, weil sie das für eine ethische Sache halten und für ihre Identität. Und dann hast du immer einen beim Bäcker, der zählt noch 1,71 Euro inzwischen nach irgendwie Cent ab und denkst, bitte einmal kurz Apple Pay ranhalten, das geht in einer Sekunde. Und aber es gibt eine Grundsatzdiskussion darüber, weil das so ein Identitätsding ist dann. Und das ist aber auch fair enough. Also nur müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir eher optimistischer werden mit sowas und auch riskanter oder risikofreudiger wieder. Und nicht immer alles so, also nicht eine zu negative Perspektive darauf. Wir überschätzen uns in unserer Fähigkeit, Dinge zu verhindern. Also das können wir gar nicht.
Ja, auch eine gute Sichtweise. Aber dann nimm uns doch, ich meine, da kommst du ja am Ende auch wieder ins Spiel, um uns das alles irgendwie zu erklären. Nimm mich mal mit in deine Arbeit, also dann eure Arbeit. Wie näherst du dich einem Projekt, einem Kunde? Kunde X kommt und sagt, hier, ich habe hier, keine Ahnung, krieg einen Quantencomputer oder vielleicht sogar was noch mehr am Konsumenten dran ist. Wie näherst du dich dann? Wie funktioniert das?
Also wenn ich die Zukunft entwickeln würde von dem Podcast So Tech Deutschland, dann würde ich mir überlegen, ist die Zukunft, was die Idee des Podcasts, werden sich Podcasts weiterentwickeln? Was ist die Idee von Audio und dieses Abfragen von Audio und was kommt noch dazu sozusagen? Was ist sozusagen the Next Level Podcast? Und da gibt es dann viele Diskussionen darüber, was die Zukunft von Audio ist, die Zukunft von Podcast, die Zukunft von Sprache, wird das automatisch oder nicht, wird das so. Und diese Zukünfte sich anzuschauen und eine gewisse Fiktion, eine Entwicklung aufzuzeigen, das ist das, was wir mit Kunden machen, dass wir so eine Konstellation bauen. Wohin könnte sich die Zukunft entwickeln? In welche Richtung? Wir bezeichnen das als Zukünfte, also als mehrere Möglichkeiten. Und in der Möglichkeit, die auszusuchen, die einem am naheliegendsten ist, vielleicht am riskantesten oder am wenigsten riskant, je nachdem, wie man präferiert ist. Und dann einen Weg zu beschreiben mit dem, was man macht, der nicht nur das ist, was man heute macht, sondern der sagt, lass uns das weiterkriegen, lass uns das prägen. Lass uns selbst gestalten, wir haben es in der Hand, das zu erarbeiten, das ist aus unserer Sicht wichtig. Und dann das noch zu framen mit Plakativen. Also wie kann ich jetzt ein paar Dinge rausschießen, die Identität schiffen, Aufmerksamkeit schaffen, die sozusagen hängen bleiben. Und was davon ist, was sind Worte, was ist Sprache, die geeignet ist, was zu prägen. Nicht? Das ist auch noch wichtig. Wie kann ich diese Qualität beeinflussen? Ein gutes Geschichten erzählen, hattest du erwähnt, Storytelling, also dass man nicht Fakten erklärt, dass man nicht Dinge rechtfertigt, warum machen wir das? Ja, wir machen es aus 10 Gründen. Und so, dass man nicht nur rechtfertigen kann und erklären kann, sondern dass man auch jemanden bewegen kann. Und bewegen kann man vielleicht dann mit einer guten Geschichte. Und bei der Geschichte geht es nicht darum, dass man sich was Doofes einfallen lässt, was total wirklichkeitsfern ist oder so. Aber sondern dass man eine gute Geschichte erzählen kann, die im Grunde es einem einfacher macht, das zu erleben, was eigentlich gemeint ist.
Da gibt es ja ein gutes Beispiel. Ihr betreut, glaube ich, kommunikativ die digitale Patientenakte, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, wir haben gerade ein Etat gewonnen für das Bundesministerium der Gesundheit.
War das so klug, diesen anzunehmen? Bei dem Hintergrund?
Auf jeden Fall, das halte ich für ein hochinnovatives Projekt, was die Bundesregierung vorhat mit der Patientenakte. Und es ist auch eine Ehre und Auszeichnung, daran mitzuwirken. Und es ist auch eine spannende Aufgabe, das zu überlegen, wie das gehen kann.
Aber es gab ja nun einige Pannen, vielleicht nicht, doch die digitale Patientenakte erinnere ich mich auch, das war auch ein ziemlich langes Hin und Her. Man kommt sie nicht, dann kommt sie ein Jahr später, ob jetzt die Führerschein-App oder so, alles sowas. Alles so eine regierungsnahen digitalen Projekte waren bisher echt kommunikativ eine Vollkatastrophe. Das zu reparieren, da hat man doch dann schon einiges zu tun. Oder seid ihr, fangt jetzt vom Stunde Null an, nächstes Jahr soll es losgehen, so richtig dann, ab Januar, und dann steigt ihr ein und habt freies Feld?
Also der Minister und das Ministerium haben da was vor. Und was genau die vorhaben und was sie dann wollen, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Dazu möchte ich mich auch nicht äußern, weil es deren Sache ist. Wir helfen dabei. Aber kommunizieren müssen sie dazu selber. Ich glaube aber nicht, dass die Regierungskommunikation so schlecht ist. Sagen wir mal so, ich weiß, mir ist klar, es gibt viel Kritik dazu, aber es gibt auch viel Bemerkenswertes. Daran muss sich natürlich auch etwas verändern, etwas weiterentwickeln an der politischen Kommunikation. Wir sehen es gerade in den USA, wie potenzialreich das ist, wenn man nicht zu stark auf Inhalte fokussiert, sondern eine Emotion prägt. Also das Lächeln der Harris gegen die Grumpiness des Trump. Und das ist natürlich schön konstruiert und vorbereitet, wie das geht und wie man sozusagen vorne raus seine Karten ausspielt und vorbereitet hat und deswegen sozusagen die Diskussion beherrscht eine Zeit lang. Und das ist gut gemacht. Und das ist der Bundesregierung auch schon gelungen. Der Deutschen, die hat nämlich den Begriff Zeitenwende geprägt und mit Bazookas und mit richtig Bums gehandelt zum Zeitpunkt, als es dran war. 100 Milliarden Programm für die Bundesregierung, ist ja nicht alles schiefgegangen, sind auch Sachen gut gegangen. Und das sind die Sachen gewesen, die auch irgendwie mutig und gut kommuniziert waren. Und das ist aber nicht immer so, weil natürlich im Politischen auch viel Diskussionen sind, berechtigte Diskussionen über schwierige Fragen, die man nicht einfach lösen kann. Ja, und da würde ich mir wünschen, dass die wichtigen Themen mehr Bedeutung bekommen, gerade technologische Themen, nicht? Weil da sind wir in Deutschland ja auch so, dass wir alles andere als schlecht sind und alles andere als weit abgeschlagen sind. Mhm.
Aber gut, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, über die Kommunikation der Bundesregierung, aber bleiben wir eher beim Technologischen. Und wenn es dann um die digitale Verwaltung und etc. geht und zum Beispiel die IKFZ, dann ja, funktioniert das auch nicht, weil jeder macht irgendwie sein eigenes Süppchen und man muss, es funktioniert am Ende nicht. Ne? Dann gab es irgendwie auf einmal wieder Datenschutzbedenken und was man da alles nicht so hat, das ist einerseits kommunikativ nicht toll, aber es ist ja auf der anderen Seite auch einfach schlecht gemacht vom Prinzip her. Also weil einfach bestimmte Hindernisse vielleicht sind, weil wir Föderalismus haben und da könnte man jetzt verschiedene Gründe nennen, warum das alles nicht klappt. Aber sagen wir mal so, es gibt ja auch gar nicht wirklich was Gutes zu kommunizieren. Also ist dann das eher das Problem? Also ist das davor das Problem schon und man kann da gar nichts Gutes draus machen? Oder müsste man besser kommunizieren, damit die anderen mitziehen, die vielleicht dann im föderalen System sind, es auch direkt verstehen und sagen, hey, ja doch, wir reißen uns jetzt hier mal zusammen und vergessen, dass jeder sein eigenes Süppchen eigentlich machen will. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja, ich verstehe genau, was du meinst, weil alle sind auch ein bisschen genervt von so öffentlichen Services und Apps und man kann da immer was finden, was nicht funktioniert. Aber ich habe, muss ich sagen, selber gerade meinen Pass, meinen Personalausweis neu beantragt und das war eigentlich, ich habe mir mal einen Termin online gebucht, ich habe den zweimal verschoben, ich kann das, die ganze Sache vorher irgendwie registrieren und machen, das ist ein weitgehend digitalisierter Prozess, da muss der das natürlich mal nochmal ausdrucken, dann muss ich das unterschreiben, dann muss der das wieder ablegen. Ja, also es ist nicht ganz perfekt, aber es war insgesamt keine schlechte Erfahrung. Und ich weiß, dass es in vielen Bereichen besser geht und schneller sein muss. Ich glaube, dass wir ein paar Paradigmen haben bei uns, die wir pflegen und die falsch sind. Und das, da müssten wir uns ranmachen. Also unser Perfektionismus ist schön für vieles, wenn man Brücken baut, Autos konstruiert und so weiter. Bei der Digitalisierung ist das eher hinderlich, wenn man immer alles perfekt haben will. Hauptsache, es funktioniert erstmal. Man fängt einfach an und arbeitet sich dann vor. Oder diese Funktionsüberlastung und Wünsche, dass das doch von Anfang an irgendwie alles kann und solche, wir haben halt bei uns einen Alarmanlagenhersteller, der baut die Alarmanlage von Experten für Experten. Das ist so ausgefummelt, dass es niemand knacken kann. Es können auch nur Experten, die Fachkräftemangel haben, installieren. Und das ist natürlich nicht für einen Konsumenten da. Es ist auch nicht so gedacht, dass es irgendwie einfach funktioniert. Wir haben halt so Paradigmen, da steht sich schnell viel selbst im Weg. Und das ist das, was ich meine, dass so Narrative oder Entwicklungsparadigmen, die spielen bei Technologie eine Riesenrolle. Man kann schon sehr falsch denken. Ein anderes Beispiel, Drohnen. Ja? Da denken Leute, entwickeln Drohnen als Taxidrohnen, als Flugdrohnen, als Transportdrohnen und so weiter. Und ist jetzt ganz klar ein neues Entwicklungsparadigma sichtbar bei Drohnen. Das ist aus dem Ukraine-Krieg gekommen. Man merkt, wie wirkungsvoll Schwärme sind und wie schlecht man dagegen an kann. Also das Kriegsschiff ist inzwischen wirkungslos, weil man es offensichtlich mit so ein paar Drohnenbooten einfach knacken kann. Und wenn, das macht man einfach 30 oder, das ist ein sehr spannendes Entwicklungsparadigma, weil man kann jetzt die perfekte Feuerwehrdrohne entwickeln, die Wärmebildkamera hat und alles, ja, kann, was eine Drohne auch nur können könnte und noch eine Software entwickeln, die spezifisch für die Feuerwehr ist und das so aufladen, dann kann es gar nicht mehr fliegen, dann macht man noch einen härteren Motor, eine teure Batterie dran und so, die Premium-Drohne. Oder man entwickelt die Drohne als Schwarm, sodass sie einfach erstmal ein Bild von oben haben und dann lässt man da 20 hoch und entwickelt dafür ein System. Das sind unterschiedliche Denkweisen. Und die Leute müssen sich bei Technologie über Denkweisen klar werden, dann können sie es viel besser entwickeln. Das ist zuerst mal auch eine Frage des Denkens. Und das ist so wichtig dabei, dass man nicht sich immer in die Falle locken lässt.
Hm. Ja, ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
Nicht
in die Falle locken lassen. Und immer ein gutes Narrativ für seine Produkte. Ja, ja, super. Vielen Dank, Bernhard Fischer-Appelt.
Danke, danke Frauke, danke Andreas.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.